Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich freue mich total, dass du heute wieder zuhörst bei einer neuen Folge rund um das Thema Krebs. Und ich freue mich so sehr, dass ich heute hier endlich mal wieder einen Mann sitzen habe. Und es ist so schön, dass er die Lanze hier bricht. Und auch alle Männer, seid herzlich willkommen, meldet euch doch wirklich mal. Und es ist ein Appell an alle Männer da draußen, ob Ärzte, betroffen, Angehörige, egal, ob du in dem Bereich Krebs arbeitest. Ich würde mich total freuen. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass Sebastian heute hier ist. Sebastian hatte 2023 die Diagnose Darmkrebs, ist 52 Jahre alt und ist Anästhesist. Und ja, was das natürlich auch bedeutet, wird er uns heute auch ein bisschen mitnehmen, dass er ja eigentlich auch unglaublich viel schon im OP erlebt hat. Er arbeitet nämlich in der Charité. Und wie das dann auch so ist, dass man auf einmal selber zum Patient wird, da werden wir heute auch ganz viel drüber sprechen und über seinen wunderschönen Instagram-Kanal, wo ich mich immer wieder drüber freue, weil der total anders gestaltet ist, als man das so von Krebsbloggern kennt und wie viel Zeit er vor allem auch in der Natur verbringt, was auch so mit ihm gemacht hat, ob das vor der Diagnose auch so war und vieles mehr. Also lasst euch drauf ein, nehmt euch was zu trinken, macht's euch gemütlich. Sebastian, schön, dass du da bist, dass du dir echt Zeit nimmst, in deinem Urlaub hier zu sein. Das freut mich sehr. Ich hoffe, dass deine Hunde heute mitspielen, dass sie lieb sind. Ich habe meine rausgeschmissen. Dementsprechend sollte das hier auch klappen. So schön, dass du hier bist und dass du uns heute deine Geschichte erzählen magst. Herzlich willkommen.
Hallo Kendra, schön, dass ich da sein. Oh Gott, meine Stimme. Bin so aufgeregt. Nein, also schön, dass ich hier in dem Podcast endlich sein kann, da ich ihn ja nun schon seit Monaten immer fleißig auch verfolge. Aber eins muss ich noch sagen, ich bin nicht Anästhesist.
Entschuldigung.
Pflege. Nein, also.
Okay, alles klar.
Gut. Ich bin derjenige, der am Anfang die Händchen hält, bevor der Arzt dann.
Also derjenige, der eigentlich am wichtigsten ist, weil jedes Mal, wenn ich dann irgendwie in OP geschoben wurde und dann aber erstmal so in die Augen geguckt habe von jemandem, der mir total viel Vertrauen geschenkt hat und meine Hand gehalten hat und dann oftmals auch noch dieses Mittel da einfließen lassen hat und die Maske aufgesetzt hat, ja, dann war ich immer ganz selig, wenn das dann auch so tolle Menschen sind. Und ich glaube, dass das auch noch eine riesengroße und wichtige Aufgabe vor allem ist, bevor man dann so einschlummert.
Ich bin derjenige, der dann die Hand hält und einen mehr oder weniger vorbereitet.
Ja, genau. Ganz wichtiger
Part. Meine
Hunde
sind mich.
Sehr schön. Bastian, magst du uns ein bisschen mitnehmen auf deine Reise? Du hattest die Diagnose 2023, Darmkrebs, aber vielleicht gehen wir so ein paar Monate vorher zurück. Gab es in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch was, ja, was sich so geändert hat? Oder hast du in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch was bemerkt an dir, was anders war?
Also wir brauchen gar nicht weit zurückgehen.
Okay.
Weil bis zu dem Tag, als ich mit dem Fahrrad gestürzt bin, habe ich nicht mal geahnt, dass ich Krebs habe. Ich hatte keine Symptome, keine Verdauungsprobleme, ganz normalen Stuhlgang, keine Schmerzen. Mhm. Und an einem Tag im Februar, ich werde den Tag halt nie vergessen, stehe ich morgens an der Kreuzung und sehe einen kleinen Eisfleck noch auf der Straße. Den habe ich dann versucht zu umfahren. Mit dem Vorderrad habe ich es geschafft, aber das Hinterrad hat es dann mitgenommen und da habe ich mich dann mitten auf der Kreuzung langgepackt. War froh, dass an dem Morgen auf der Spur kein Auto kam, so konnte ich erstmal runterkrabbeln. Musste dann halt da eine Weile sitzen, weil mir die ganze Seite wehgetan hat. Bin dann auch erstmal nach Hause und hatte dann auf der Toilette blutiges Toilettenpapier. Hatte ich vorher nicht gehabt, gar nichts und dachte, da ist irgendwas im Argen und habe mir dann einen Termin geholt beim Arzt in der Charité und gebeten, die sollten doch mal reingucken, weil irgendwie ist da jetzt alles ein bisschen komisch.
Ja.
Und dann bin ich auch gut gelaunt zu dieser Untersuchung 2 Tage später gegangen, habe an alles gedacht, nur nicht an die Diagnose. Und der Arzt sagte mir dann gleich danach, also mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ist da ein bösartiger Tumor. Und der hat mich auch angeguckt, gefragt, du hast nichts gemerkt, keine Veränderungen an dir. Und ich habe ihn nur angeguckt und habe gesagt, nein, nichts, gar nichts. Also sonst wäre ich ja gegangen. Und dann saß ich wirklich erstmal da wie in so einer Nebelwolke und musste das irgendwie erstmal halt so kurz sacken lassen, wie man es in dem Moment im Wartezimmer oder in der Arztpraxis dann halt sacken lassen kann. Und er hatte dann gefragt, ob ich noch eine Zweitmeinung einholen will. Und da habe ich halt nur gesagt, wann würde es denn hier losgehen? Und da hat er dann nachgeguckt und sagte, also du könntest gleich am Montag zum Staging.
Wow.
Und da habe ich dann ohne groß nachzudenken erstmal ja gesagt.
Ja, klar.
Und bin dann erstmal nach Hause. So mit dem, was in einem dann so vorgeht. Das kann ja dann jeder nachvollziehen. Also man weiß ja wirklich nicht, was mit einem passiert. Du weißt nicht, was auf dich zukommt, wie verläuft das. Und also mir fällt es manchmal noch schwer, darüber zu reden. Aber es war dann wirklich so, als ob ich in so einer Nebelwolke war. Ich habe links und rechts nichts mehr wahrgenommen, nur noch so einen milchigen Blick nach vorne. Und weiß auch heute nicht, wie ich richtig nach Hause gekommen bin, weil ich bin erstmal nur gelaufen. Und war dann halt irgendwann zu Hause.
Wie war so der erste Moment, als du, als dir dann auch der Arzt gesagt hat, ja, dass es fast zu 99% aussieht, als ob es ein bösartiger Tumor war? Also konntest du das fassen? Also das ist immer so surreal, finde ich, wenn man diese Frage dann auch bekommt. Und du hast es ja auch schon sehr beschrieben. Aber hast du dir vorher schon mal Gedanken gemacht? Gibt es Krebs in deiner Familie vielleicht?
So, meine Mutter ist 89 an Krebs verstorben. Und ich bin aber nie davon ausgegangen, dass ich selbst mal davon betroffen sein werde. Zumal auch die Ärzte damals gesagt haben, meine Mutter hatte Eierstockkrebs. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Jungs etwas in der Richtung bekommen, halt sehr gering ist.
Richtig.
Und wie gesagt, habe ja nichts gespürt, hatte keine Symptome, die Verdauung war in Ordnung, ich war ausdauerfähig. Also nichts hat darauf hingedeutet, dass irgendwas in mir wächst, was da nicht hingehört. Und habe dem auch nie so meine Gedanken geschenkt. Und ich kann nur sagen, ich habe da nicht dran gedacht. Gar nicht. Der Moment, als er das sagte, war, ja, als ob sich da wirklich so ein Loch öffnet, wo du erstmal reinfällst.
Ja, das kenne ich.
Und dein Gehirn plötzlich so ganz anders arbeitet, weil mit der Situation konnte ich nicht umgehen, mein Gehirn wahrscheinlich auch nicht. Und ich habe immer nur einen Weg daraus gesucht. Hab gedacht, das ist ein Traum, du wachst jetzt gleich auf. Das kann alles nicht wahr sein. Der hat sich bestimmt getäuscht und aber so ein Stück weit war die Gewissheit da, also dass es sich wirklich um Krebs handelt, weil wenn der Arzt schon sagt, er kann mit 99%iger Wahrscheinlichkeit nur vom kurzen Reingucken sagen,
ja,
da ist halt was nicht hingehört.
Darf ich kurz vorher? Ja. Klar. Darf ich kurz vorher fragen, ist ja auch immer so ein großes Thema, Darmkrebsvorsorge. Warst du vorher dort?
So, das war kurz nach meinem 50. Geburtstag. Also ab 50 hätte ich ja, gehen dürfen und hatte es auch geplant, nur nicht gleich am Anfang des Jahres.
Ja, klar,
also
verstehe ich. Ja.
Die Termine, die bekommt man ja auch nicht sofort. Also da ist ja auch immer eine Vorlaufzeit und
richtig, ja.
Aber so habe ich mir dann noch keine Gedanken drüber gemacht. Also es war klar, weil es flatterte auch in dem Januar 23 kurz vorher so eine Infobroschüre von der Krankenkasse aus. Herzlichen Glückwunsch, Sie dürfen jetzt gehen.
Schön.
Ja, und es war geplant, aber noch nicht zu dem Zeitpunkt.
Gehen wir mal wieder zurück zu dem Zeitpunkt, als du dann irgendwann zu Hause warst. Also hast du dann auch direkt schon mit deinen Liebsten gesprochen oder konntest du es erstmal gar nicht selber fassen und musstest es erstmal irgendwie verarbeiten?
Also als ich dann zu Hause angekommen bin, habe ich mir erstmal den Hund geschnappt, war mit dem Hund draußen und habe dann untypisch dann angefangen, die Wohnung zu putzen. Also Musik aufgedreht, habe geputzt und habe versucht, mich halt abzulenken. Um irgendwie zu hoffen, dass man wieder aufwacht. Also das stimmt alles nicht. Und
ja,
habe dann eigentlich so lange, wie ich alleine war, nicht groß mehr drüber nachgedacht. Weil ich habe da gewischt, Geschirrspüler ausgeräumt, das nächste reingemacht. Also habe wirklich auch die Schränke ausgeräumt, alles in den Geschirrspüler, damit es einmal sauber wird. Und als dann Martin nach Hause kam, also da brauchten wir uns nur angucken und da wusste er auch schon, was Phase ist, dass es halt nicht gut ist. Weil ich hatte ihm nur
Martin ist dein Lebensgefährte?
Genau. Wir sind verheiratet seit 20.
Ach, wie schön.
Ja. Und er hatte mir nur tagsüber eine Nachricht geschrieben und wollte wissen, was los ist. Und ich hatte dann geschrieben, wir reden zu Hause drüber, weil das war jetzt nichts, was ich am Telefon besprechen wollte. Ich wollte es auch in keiner Nachricht mitteilen.
Nein, um Gottes Willen, nein.
Musste selber erstmal damit klarkommen, die Sache verarbeiten und dann hat mir vorgenommen, das zu Hause dann alles zu besprechen.
Als du dann Montag, hattest du ja gesagt, warst du dann ja wieder da und wusstest dann ja in dem Sinne dann auch, wie es weiterging. Und da waren ja auch relativ schnell die Ergebnisse da, oder?
Genau. Durfte Sonntag noch diesen schönen Abführtag machen, damit der Darm richtig freigespült ist für die Untersuchungen. Und bin dann Montag früh in die Klinik und dann war für den Tag MRT, CT angedacht und dann eine Koloskopie, dann noch Arztgespräche, Blutentnahmen und für Dienstag war dann noch eine Rektoskopie und eine Rektosono geplant.
Volle Programm.
Das volle Programm. Die Koloskopie wurde dann vormittags gemacht an dem Montag. Also da war ich auch ganz froh, dass ich ganz schnell hinter mich bringen konnte. Und da haben die das dann auch nochmal bestätigt. Sie haben Proben entnommen nochmal und dann auch gesagt, also es handelt sich um bösartigen Tumor. Sicher können sie es erst sagen, wenn die Pathologie die Untersuchungen durchgeführt hat, aber es ist Fakt. Das wurde mir dann halt auch schon nach dem MRT gesagt und dem CT. Da hatten sie mir dann auch mitgeteilt gleich, dass der Tumor halt auch schon ins Nachbargewebe gewandert ist und dass es auffällige Lymphknoten gibt, aber dass keine Fernmetastasen festgestellt wurden. Also Lunge, Leber, alles war Gott sei Dank frei.
Ja. Ja, da ist man dann schon mal in dem Moment total dankbar. Ne? Also ich glaube, da kann jeder von uns sich dran erinnern, wenn es erstmal darum geht, zum MRT zu gehen und zu gucken, dann, ob der in irgendeiner Art und Weise bestreut hat und man dann wirklich dieses Ergebnis bekommt, sieht gut aus. Ich glaube, da fallen erstmal schon mal alle Steine vom Herzen, hätte ich beinahe gesagt, dann auch.
Aber ich hatte trotzdem immer Zweifel. Weil ich immer so dachte, stimmt das, was die einem sagen? Weil manchmal ist ja ein Schatten, den sie dann als was Harmloses interpretieren, dann doch. Und ich habe den Ärzten vertraut, aber ich hatte trotzdem so
ein bisschen, ne?
Ja, aber ich glaube, das gehört dazu.
Ja, ich glaube, wenn man auch so im medizinischen Kontext arbeitet, dann ist es wahrscheinlich auch nochmal was ganz anderes, weil du es ja auch tagtäglich mit ansiehst, was auch mit anderen Patienten dann auch wieder in dem Sinne dann auch passiert. Und es können natürlich auch noch Fehler da sein dann, ne? Und dann ist es mal noch in einer ganz anderen Situation. Ja, als Laie im nichtmedizinischen Bereich dann eben so eine Diagnose bekommen, könnte ich mir gut vorstellen, oder?
Ja, also das spielt schon eine große Rolle mit. Obwohl ich selbst gemerkt habe, dass ich in den Momenten oft nicht klar denken konnte. Also ich habe auch zu den Ärzten gesagt, ihr müsst mit mir reden, wie mit einem 6-Jährigen. Weil also mein Gehirn hat es nicht aufgenommen. Also die mussten mit mir wirklich ganz langsam sprechen, mir alles erklären, damit ich es halt auch verstehe. Weil mein Kopf hat viele Sachen ausgeblendet, hat nur das Wichtigste oder Unwichtigste gespeichert. Also es war echt verrückt. Deswegen hatte ich auch immer jemanden dabei. Also ich war bei den Gesprächen nie alleine, sodass dann immer noch mal Fragen gestellt werden konnten, die mir vielleicht nicht eingefallen wären und ich auch immer noch mal fragen konnte, was hat er jetzt gesagt?
Ja. Ja, das darf ich. Wie lange hat es gedauert, bis dann das Schlussergebnis da war, dass die Biopsie durch war?
Das war Donnerstag. Donnerstag war die Tumorkonferenz in der Charité.
Das ging sehr schnell.
Das ging sehr schnell. Also an diesem Donnerstag ploppte dann auch mein Handy ständig auf mit Nachrichten, die E-Mails kamen, weil dann wurde mir wirklich schon am dem Donnerstag nach der Tumorkonferenz mitgeteilt, wann was losgeht. Also ich wusste, wann ich zum Planungs-CT muss, ich wusste, wann ich zum Gespräch für die Chemotherapie musste, ich wusste, wann die Gespräche wegen der Bestrahlung sind. Und ich wusste dann auch schon wirklich eine Woche später, wann die Chemo und alles losgeht.
Ich glaube, das ist auch immer, also ich habe das damals bei mir so vernommen, bei mir ging das auch relativ schnell. Und ich glaube, dass das auch, dass man da auch von großem Glück reden kann, dass es so schnell vor allem auch geht, weil du dann auch nicht in diese Zeit kommst, oh mein Gott, was ist denn in dieser Zwischenzeit, ne? Dass das nicht so lang ist und dass man da irgendwie zwischen den Seilen hängt. Und deswegen finde ich das super, dass du dann schon mal direkt den Fahrplan bekommen hast, weil dann hat man was in der Hand, man weiß, wie geht es weiter und man fühlt sich nicht so verloren, oder?
Ja, also es ging mir in dem Moment einerseits zu schnell, weil ich so dachte, ich habe ja gar keine Luft und gar keine Zeit, ja, oder keine Zeit, um Luft zu holen, besser gesagt.
Na.
Und andererseits war ich froh, dass es so schnell ging, weil ich keine Zeit hatte, groß drüber nachzudenken. Also ich bin nicht ins Grübeln gekommen.
Genau, das meinte ich.
Und ich wusste, es geht jetzt zack, zack, zack los. Und die tun jetzt alles, damit es vorangeht. Und es war dann im Endeffekt doch ganz gut, dass es wirklich so schnell ging. Hatte zwar meine Zweifel, auch weil ich halt alles in dem Haus habe machen lassen, in dem ich auch arbeite. Also ich bin dann jeden Tag jemanden über den Weg gelaufen, den ich kenne. Und aber es war halt gut, auch für die Psyche.
Ja,
wenn du da jeden Tag oder auch den Untersuchungen hingehst, weil es war wie der Arbeitsweg. Also du wusstest, du kannst, wenn du da raus bist, da noch schnell einkaufen gehen, da noch hingehen. Und es war so ein vertrautes Umfeld. Also im Nachhinein war es echt super.
Ja, ich finde das total wichtig auch. Also gerade wenn man auch sich sehr wohl fühlt an seinem Arbeitsplatz, dass man dann auch dort, wenn man diese Möglichkeit hat, auch dann vor allem die ganzen Therapien durchlaufen kann. Ne? Und wenn nicht die Charité, wo dann? Ne? Das kann man dann ja auch mal so sagen, weil die ja wirklich für jeden Bereich auch absolute Spitzenreiter sind. Und deswegen, es ist natürlich schon mal fantastisch, wenn man ja auch so einen riesen Pool von Ärzten hat und dann sieht das Tumorboard wahrscheinlich auch schon mal ganz anders aus, als wenn es jetzt so ein kleineres, familiäres Krankenhaus ist. Und ich glaube auch, dass gerade, weil man dich dort ja auch kennt, dass du dann ja auch nochmal anders behandelt wirst, weil du ja wahrscheinlich auch vielen dort am Herzen liegst und sie dich ja auch als Kollegen sehen und dann gucken sie nochmal ganz anders drauf dann auch.
Von auszugehen, dass sie das gemacht haben, aber ich bin mir sicher, dass jeder andere Patient
natürlich, genau, ja klar, wird. Absolut, so meinte ich das auch gar nicht, aber ich meine, wenn man das hört, dass der Kollege dann eben eine Tumorerkrankung hat, dann wird man wahrscheinlich auch nochmal noch anders andere Wege sich anschauen oder nochmal Rücksprache halten und das ist das, was ich damit ausdrücken wollte dann auch.
Ja, also das Verhältnis war auch dann ganz anderes, was man dann zwischen den Behandlungen auch hatte mit den Kollegen. Also dann hast du da mal mit einem gesprochen, konntest da dich mal kurz ausruhen, musstest nicht auf dem Flur sitzen. Also
so. Hat schon Vorzüge. Es ging dann los mit den Chemotherapien, hattest du gesagt. Wie war das für dich? Also wie bist du durch diese Zeit gekommen?
Also kann nur sagen, also das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich hatte ja so eine Radiochemotherapie, die über 42 Tage ging. Also du hattest dann jeden Tag Chemo und jeden Tag Bestrahlung. Und anfangs war es dann halt so, da habe ich noch nichts gemerkt. Da dachte ich nur, wenn es so bleibt, ist es ja super, aber es hielt nicht lange an. Dann kam es halt mit der ganzen Wucht, dass man dann wirklich auf dem Klo saß und ich wusste, wie man runterkommt.
Oh Mann.
Und die Blase durch die Bestrahlung, also es waren dann immer so viele Sachen, die dann plötzlich, oh, es fällt mir richtig schwer, noch darüber zu sprechen.
Ja, es ist völlig normal.
Ja, weil es ist auch noch nicht so lange.
Nee, total. Ist ja auch so, ne?
Die Blase war durch die Bestrahlung, wie gesagt, angegriffen, sodass ich Probleme beim Wasserlassen hatte. Durch die Chemo habe ich nichts drin behalten, hatte starken Durchfall. Die Beine waren geschwollen. Die Haut hat sich von den Fußsohlen gelöst. Dann kamen noch Nervenschmerzen dazu. Also es war schon irgendwie so ein ganz schönes Päckchen, was ich dann tragen musste. Ich war ja auch drauf und dran aufzugeben. Ich hatte mit den Ärzten gesprochen und habe gesagt, dass ich halt nicht mehr weitermache, weil ich es nicht mehr konnte. Also ich wusste nicht, wie ich mich noch bewegen sollte. Und die Ärzte haben dann gesagt, Sebastian, es sind nur noch 8 Mal, nur noch 8 Tage. Und da habe ich auch so gedacht, 8 Tage, ja, ist für die nicht viel. Aber für mich, also wirklich wieder jeden Tag in die Klinik, weil ich bin nicht in der Klinik geblieben, bin halt auch immer nach Hause. Und habe es dann aber im Endeffekt doch durchgezogen. Also der Körper hat es halt wirklich gemacht. Also da bin ich immer noch jetzt erstaunt drüber, was der Körper alles aushält und dann noch leistet.
Ja, richtig. Wie, also du hattest dann ja Chemo und Bestrahlung. Wie lange hat es gedauert, bis du wieder so ein bisschen, ja, dich regenerieren konntest dann? Also bis du zu deinen Kräften zurückgekehrt bist? Wie ging es danach weiter?
Nachdem die Bestrahlung und die Chemo abgeschlossen waren, hatten sie halt wieder ein Restaging, wo sie dann geguckt haben, also nicht gleich danach der Chemo, sondern ich hatte dann, glaube ich, 2 Wochen oder 3 Wochen so eine Ruhephase. Dann waren wieder so Untersuchungen Blut, wie die Tumormarker sind. Und dann war wieder ein MRT, Rektoskopie angesetzt. Und da konnte man mir dann schon sagen, dass der Tumor sehr gut angesprochen hat. Er war halt im MRT nicht mehr darstellbar. Man hat nur bei der Rektoskopie halt Narbengewebe gesehen. Also da war noch ein bisschen was da, aber ansonsten, er hatte sich aus dem Gewebe zurückgezogen. Also die haben mir gesagt, die Chemo, die Bestrahlung hat guten Erfolg gezeigt.
Sehr gut. Das ist ja wenigstens das, was man hören möchte.
Ja, also das war wirklich so. Aber die haben mir dann auch gesagt, aber das MRT sagt uns nur, dass der Tumor nicht mehr darstellbar ist. Er sagt uns aber nicht, dass die Krebszellen auch weg sind. Und da hatten sie dann halt geraten, die Darm-OP durchführen zu lassen.
Und hast du dich dazu entschieden?
Ja, also, weil ich musste dann halt so einen Schnitt haben. Also es musste dann für mich so ein Cut kommen und der ging halt nur über die.
Ja. Wie war der zeitliche Abstand zwischen den ganzen Therapien bis zur Darmoperation?
Also die Chemotherapie und die Bestrahlung, die waren Ende April, also die hatten Anfang März angefangen, waren dann Ende April fertig und im Juni, so genau weiß ich es jetzt gar nicht mehr. Also
alles gut.
War dann die Darm-OP. Ist jetzt aus dem Kopf weg, also ich weiß nur, dass es Sommer war.
Kein Problem. Hast du den gut überstanden oder gab es da auch sehr starke Nebenwirkungen? Also das hört man ja auch immer wieder mal, wenn ich jetzt hier jemanden sitzen habe, der die Diagnose Darmkrebs hatte. Da konnte ich mir schon Geschichten anhören. Da zieht es aber auch dir die Fingernägel weg, so ungefähr.
Also das Schlimmste während der ganzen Zeit war wirklich die Radiochemotherapie. Die OP nachher, das war eine Da Vinci-gestützte OP, also diese Roboterchirurgie mit Stoma-Anlage. Die war zwar auch nicht ohne, aber die habe ich sehr gut weggesteckt. hatte nur Schmerzen von der Lagerung, weil man ja da so verbogen wird und speziell gelagert wird. Mir taten halt nur die Schultern weh. Okay. Also, was heißt nur? Aber das war das Einzige, was mich eigentlich gehindert hat, danach gleich aktiv wieder zu werden. Die ganzen Schläuche, die so raushingen.
Macht ja auch viel mit einem, ne? Wie konntest du in dieser ganzen Zeit eigentlich so wieder Mut schöpfen, Kraft schöpfen? Ich habe gerade, glaube ich, irgendwie gestern, oder ich weiß nicht genau, wann es war, aber zumindest einen Post von dir gelesen, wo du gesagt hast, ich kann das nicht mehr hören, wenn man immer wieder sagt zu dir, du schaffst es schon. Ich glaube, das war der Spruch, ne? Kann das sein?
Also den Spruch konnte ich damals schon nicht hören, wenn einer mir gesagt hat, du schaffst das. Wo ich dann auch manchmal dann gesagt habe, ja, was schaffe ich denn? Also ich muss gucken, dass ich da gut durchkomme. Das Einzige, was ich wirklich schaffen kann, ist dafür zu sorgen, dass mein Leben gut ist, dass mein Umfeld stimmt, dass ich die Kraft habe, das zu tun, was ich tun möchte. Aber ansonsten hat es doch die Forschung, die Medizin, die Ärzte, die Physiker, die Pharmaindustrie halt geschafft, dass ich da durchkomme, dass es mir halt jetzt wieder gut geht. Ich habe für mich festgestellt, also ich muss funktionieren in der Zeit.
Dein Körper.
Und mein Körper, ja. Und da war dann wieder gut, dass ich nicht so viel Zeit hatte nachzudenken, weil ja wirklich alles Schlag auf Schlag ging. Ich in der ganzen Zeit auch nicht einmal gegoogelt habe. Also ich habe nicht mit Dr. Google gesprochen. Weil ich dachte, das muss ich mir jetzt nicht antun.
Nee.
Aber geschafft haben es wirklich die anderen. Die mich da wirklich begleitet haben.
Schön. Also auch mal das so auf der anderen Seite zu sehen. Ja, definitiv.
Aber da waren wirklich ganz, ganz viele Leute und auch Kollegen halt daran beteiligt. Ich wusste ziemlich zeitig und frühzeitig, wer von der Anästhesiepflege bei mir ist. Ich wusste, welcher Anästhesist die Narkose macht. Ich wusste, welche Ärzte mich operieren. Und das war schon mal ganz wichtig für mich, so ein kleines Netzwerk da zu schaffen.
Ja, genau.
Und wirklich den Leuten wird auch wirklich ein großer Dank, die mich dadurch begleitet haben und die viel geschafft haben für mich.
Ja, ja, absolut.
Das ist jetzt meine Sichtweise von, du schaffst das.
Ja, weil verstehe. Ja.
Ich laufe ja keinen Marathon freiwillig. Also ich bin da jetzt in so einer, na, wie soll ich das jetzt nennen? Also mich hat's jetzt erwischt. Ich tue jetzt das, was man von mir verlangt oder was man mir anbietet und gucke wirklich, dass ich da gut durchkomme und bin ich auch, Gott sei Dank.
Wurdest du denn nicht nur auf der medizinischen Seite unterstützt, sondern vor allem auch auf der psychoonkologischen Seite, also auf die seelische Seite?
Ja, also ohne Psychoonkologie, glaube, hätte ich es auch nicht geschafft. Also das war halt wirklich gut, auch mit Leuten zu sprechen, die nicht direkt involviert sind, die du nicht jeden Tag siehst. Ja. Weil da konnte ich dann wirklich auch Sachen loswerden, die ich zu Hause nicht sagen konnte.
Ja, klar, natürlich.
Also da konnte ich wirklich sagen, dass ich glaube, dass ich Weihnachten schon irgendwo in einem Friedwald liege. Zu Hause hätte ich es nie ausgesprochen, so direkt. Aber halt so eine Gedanken hatte ich und die musste ich auch irgendwo unterbringen. Und
ja, ist
halt
auch
richtig.
Genau.
Weil auch wenn wirklich alles so gut ging, hatte ich immer noch die Gedanken, das Schlimmste, was wirklich passieren kann, ist, dass du da Weihnachten nicht mehr erlebst, Weihnachten nicht mehr da bist. Und ich habe mich für die Gedanken jetzt auch nicht geschämt.
Nein, muss man auch nicht, überhaupt nicht, gar nicht.
Also, aber es ist ja...
Aber es ist ja immer wichtig, dass man natürlich auch das Ganze ausspricht dann, ne? Also vor allem auch mit Außenstehenden, die eben auch dich dann auch da begleiten.
Es gab in meinem Umfeld auch welche, die das halt nicht verstanden haben, wenn ich gesagt habe, dass ich sterben könnte oder dass ich dann nicht mehr da bin. Wo dann so der Spruch kam, du darfst nicht so negativ sein. Wo ich dann auch gesagt habe, ich bin nicht negativ. Bin in gewisser Weise aber auch realistisch, weil... ich weiß nicht, wie es ausgeht. Und je früher ich mich damit auch auseinandersetze, umso besser ist es ja auch für mich. Also als ich mich dann aktiv damit beschäftigt habe, wie ich auch beigesetzt werden möchte, welche Musik gespielt werden soll, ging's mir halt gut, weil ich in dem Moment was abgearbeitet habe oder was erledigt habe, wo ich wusste, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Das belastet mich jetzt nicht mehr.
Haben denn die Ärzte dir in irgendeiner Art und Weise das mal gesagt, dass es sein könnte, dass du es eben nicht schaffst?
Die haben nur zu mir gesagt, als das mehr oder weniger vorbei war, so die Chemoradiozeit da, dass ich dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen bin. Weil wenn ich nicht mit dem Fahrrad gestürzt wäre und weiß man nicht, wann es entdeckt worden wäre, weil es war ja symptomlos. Und als die Ärztin das zu mir gesagt hat, Sebastian, du bist dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen, hat er so einen Schalter nochmal umgelegt, wo ich dann wirklich so gemerkt habe, du musst jetzt auch aktiv was ändern. Und das funktionierte dann auch ganz gut, so die Sachen zu erledigen. Wie möchte ich beigesetzt werden? Wo? Was für Musik? Und dann auch das, was ich noch alles machen will. Und was ich dann halt auch gemacht habe, dass ich wirklich zu mir gesagt habe, wenn du das jetzt willst, machst du es. Du wartest nicht mehr auf Tag X.
Ja, ja, richtig. Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie du in dieser schweren Zeit, also auch immer wieder trotzdem, also gibt es irgendwelche Rituale, die du gemacht hast oder auch von deinem Umfeld, dass du trotzdem da durchgegangen bist? Also du warst zwar dabei, den oder das irgendwie aufzugeben, hast aber trotzdem diese letzten 8 Tage dann durchgezogen, weil die Ärzte gesagt haben, komm hier, die letzten 8 Tage, das kriegst du auch noch hin. Aber es ist ja auch immer ganz wichtig für diejenigen da draußen, die das gerade hören und vielleicht auch gerade in dieser Situation sind, die nicht wissen, ja, was kann ich denn überhaupt tun?
Das war auch so eine Sache dann immer. Ich habe für mich dann gesucht, also einen Weg gesucht, wie komme ich da jetzt durch, ohne dass es mir groß wehtut. Und halt, um zur Therapie zu kommen, musste ich mich ja bewegen. Meine Beine waren dick, offen, ich hatte größere Schuhe an, wo die dann auch reinpassten und ich dann so abpolstern konnte und habe dann halt zu Hause den einen Tag dann mein Fahrrad genommen und dann da geguckt, wie kann ich mit den Füßen mich da abstützen auf den Pedalen, ohne dass es weh tut. Das funktionierte ganz gut, so dass ich dann halt einen Großteil des Weges nicht mehr gelaufen bin, sondern mit meinem kleinen Fahrrad dann in die Klinik gefahren bin. Hat zwar gedauert,
wow, toll,
aber das hat ganz gut funktioniert. Und ich habe dann auch gemerkt, dass oft die Bewegung, sei es nun der Spaziergang so langsam, wie ich den auch machen konnte, und auch das Fahrradfahren, manchmal besser waren als Schmerztabletten oder Tabletten gegen Übelkeit.
Ja, richtig.
War oft im Wald mit dem Hund, langsam da langgelaufen, auf Bänken gesessen und habe eigentlich wirklich in der Natur die meiste Kraft sammeln können. Also es war wirklich immer entspannt, bin da mit Kraft wieder rausgekommen, wenn ich im Wald war, einen Baum umarmt habe, was ich vorher nie gemacht habe. Also es war wirklich so, dass ich an Sachen getan habe, die ich vorher nicht gemacht habe, wo ich nie auf die Idee gekommen wäre, einen Baum zu umarmen oder mich einfach da auf die Wiese zu legen, und habe aber wirklich gemerkt, dass es mir sehr viel Kraft gab. Ich konnte abschalten. Mit dem Wind sind wirklich so schlechte Gedanken weggezogen und ich bin erholt von diesen Spaziergängen wieder zurückgekommen.
So schön. Also ich kann das sehr, sehr gut nachempfinden, also was die Natur uns wirklich auch zurückgibt und wie viel Kraft du auch in da wirklich sammeln kannst. Auch wenn da viele noch drüber lächeln, was es bedeutet, wenn du einen Baum umarmst, dann auch, ne? Dass dir das so viel ja auch wiedergeben kann, so wie du es ja auch sagst. Also gerade was so Schmerzmittel eben nicht können, dass man dann auch wieder auftanken kann.
Und der Hund natürlich damals.
Ja, klar.
Da lebt
ja
er immer noch. Und das war also der Wahnsinn, was die einem auch geben. Und ich musste raus, ich musste mich bewegen.
Ja. Hatte ich, bei mir war das genauso. Also ich hatte damals ja auch einen Hund und die hat nicht gesagt, ja, du liegst jetzt hier 24/7 auf dem Sofa rum, ne? Weil ich habe ja auch noch zwei Kinder. Und das war nicht möglich, aber das war auch gut so. Und deswegen finde ich das auch immer total wichtig, wenn man sowieso jemanden hat, also sei es ein Hund oder sei es auch ein Pferd, was bewegt werden muss oder so, ist so unglaublich heilsam, das auch dann zu machen. Und die die geben ja auch so viel zurück, also so viel Liebe dann auch. Also es ist ja auch oftmals so, dass Tiere dann ja auch merken, dass irgendetwas nicht mit dir stimmt. War das bei dir der Fall? Oder wenn du jetzt so im Nachgang darüber nachdenkst?
Also Emma merkte schon, dass es mir nicht gut ging, weil sie kam dann auch unter die Decke, hat sich dann auch in den Bereich des Beckens gelegt und war immer ganz nah an einem dran, ist auch langsamer durch den Wald gelaufen.
Ja, die
also man merkte schon,
ja, die passen sich an, ne?
Ja, also sie merkt das, sie merkt, da ist irgendwas nicht und passt sich auch dem Tempo an, in dem ich bin. Und deswegen war es für mich wirklich ganz schlimm, weil Emma ist dann während der Radiochemotherapie halt mit 16 verstorben. Also es war dann wirklich ein Morgen, wo ich dann zu Martin sagte, das war's, also heute wird Emma einschlafen. Also sie hat es einem auch gezeigt an dem Tag und so war es dann auch. Also für mich war es schwer, weil ich musste in die Klinik und als ich dann nach Hause gekommen bin, ist sie dann auch eingeschlafen. Also sie hat auch noch
gewartet.
So wie als ob sie gewartet hätte, ja. Und das war dann so für mich, also der Verlust an sich, aber dann auch so die Aufgabe. Weil die war ja dann von heute auf morgen war die ja weg.
Ja, richtig.
Aber es ging dann ganz schnell. Eine Woche später hatten wir einen neuen Hund.
Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Also wenn man wirklich dann auch sich relativ schnell dann ein neues Tier anschafft, das hat ja nichts damit zu tun, dass man das Alte nicht mehr liebt oder so. Und dann da hat jeder natürlich auch das Recht zu entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und ich finde es aber auch wichtig, dass du eine Aufgabe vor allem auch hast, sich um einen neuen Hund dann auch zu kümmern.
Ja, ganz, ganz wichtig. Und da kam dann die kleine Frieda zu uns.
Wie lange hat das gedauert, bis du dich wieder so wie wohlgefühlt hast, also bis du wieder so der zu deiner Form zurückgekehrt bist, sagen wir es mal so?
Ich bin noch nicht am Ende angelangt.
Okay.
Also das dauert wohl immer noch. Ich bin noch nicht so ausdauerfähig wie vor der ganzen Sache. Ich sage ja manchmal zu den Ärzten auch, dass jetzt bin ich krank. Also vorher war ich gesund, aber jetzt gibt es Tage, da fällt mir auch noch das Treppensteigen schwer, da bin ich schnell an meine Grenzen gekommen. Fahrradfahren, da brauche ich auch immer noch länger als früher. Und das ist für mich anfangs schwer gewesen, weil mir das alles halt nicht schnell genug ging nach den OPs. Also ich hatte ja zwei OPs gehabt, also noch eine im Juni oder Juli. Und dann gab es ja die Stoma-Rückverlagerung nochmal ein paar Monate später. Und da muss ich auch sagen, hätte ich das gewusst, ich hätte mein Stoma behalten. Also es war, wenn man mir gesagt hätte, was da auf mich zukommt, ich war mit dem Beutel wirklich freier und konnte mehr machen als jetzt, ja. Nee, aber wie gesagt, der Weg ist noch nicht zu Ende. Also ich brauche noch, wieder zu der Stärke oder Leistung zu kommen, die ich früher hatte. Ich bin auch schnell erschöpft, schnell müde. Die Polyneuropathien in den Füßen, die einem dann auch oft den Schlaf rauben oder man wirklich nicht weiß, wie man laufen soll. Und dann die Unberechenbarkeit des Darms, der einem ja vieles übel nimmt, sehr nachtragend. Also der Weg ist noch nicht zu Ende, aber ich bin guter Hoffnung.
Das ist schön. Das hast du so sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Und man darf das ja auch nie vergessen, was das auch ausgemacht hat. Ne? Also was dein Körper da wirklich mitgemacht hat. Das dauert einfach seine Zeit. So doof, wie das klingt, aber es ist einfach so. Und man muss ihm auch diese Zeit geben. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig dann auch. Ne? Also wenn man zurückblickt.
Auf jeden Fall. Also zurückblicken kann ich sagen, also man muss ihm die Zeit geben und man muss und soll sich auch die Zeit für sich selber nehmen, weil es ist ja nicht nur jetzt der Darm, sondern auch hier. Mhm. Das muss ja auch in gewisser Weise heilen, weil so die schlimmste Zeit meines Lebens war die Radiochemotherapie. Und das muss ich auch jetzt noch verarbeiten, weil das war für mich die Hölle.
Verstehe ich total.
Die Sache zu verarbeiten dauert halt. Und ich gebe der Sache auch jetzt die Zeit und den Raum, die sie braucht. Also ich breche nichts mehr über die Lanze.
Ist auch richtig so. Hast du denn wieder angefangen auch zu arbeiten, also so Stück für Stück, dass du wieder in deinen Job gekommen bist?
Ja, ich habe letztes Jahr im April wieder angefangen zu arbeiten und habe dann im Monat immer nur ein paar Tage gearbeitet, weil ich noch so viel Urlaub aus 22, dann den ganzen Jahresurlaub aus 23 und dann kam mir noch der Urlaub 24 dazu. Der wurde dann halt so gut gelegt, dass ich halt jeden Monat zwischen 5 und 10 Tagen arbeiten war.
Super.
Auch gut. Und sagt man so schön, ich habe dort einen leidensgerechten Arbeitsplatz bekommen. Also man hat mir auch wirklich den Ort und die Zeit gegeben, die ich so brauche. Man hat mich gefragt, was kann ich schon wieder machen, was noch nicht. Und da bin ich auch meinen Kollegen da sehr dankbar, dass sie das halt auch mit unterstützt haben.
Schön. Super. Sehr gut.
Ja, aber Entschuldigung.
Ja, sag ruhig.
Es war auch dann irgendwann an der Zeit, wieder arbeiten zu gehen, weil ich kam ja zu Hause dann teilweise richtig abgeschottet vor, weil du warst den ganzen Tag zu Hause, deine Kollegen, Freunde waren arbeiten und ich hatte nichts, über was man sich unterhalten konnte. Also klar, ich bin jeden Tag in den Wald gegangen und dies und jenes, aber so mal wieder was anderes sehen. Immer nur Arztbesuche, Gespräche über den Krebs, über das, was noch kommt, über das, was man noch machen kann, sondern auch mal wieder richtig so mittendrin zu sein, mal wieder was zu, auch mal wieder was zu tun. Und da war ich wirklich froh, als ich dann im April 24 wieder angefangen habe zu arbeiten.
Ja, es ist auch super wichtig, dass man versucht, wieder in den Alltag zu finden, dann auch, dass man sich nicht 24/7 damit beschäftigt, ne? Hast du das von Anfang an eigentlich auch öffentlich gemacht, dass du dann auch auf Social Media gegangen bist und dass du da auch direkt schon über deine Diagnose gesprochen hast?
Anfang an habe ich da gar nicht dran gedacht. Mhm. Da war für mich erstmal wichtig, den Fahrplan zu bekommen, mein Umfeld so zu strukturieren, dass man mit mir umgehen kann, ich mit denen umgehen kann, weil es waren ja dann halt Zeiten, wo du nicht wusstest, kann ich morgen da noch hingehen, schaffe ich das übermorgen da noch hinzugehen. Und ich hätte auch damals nicht so die Kraft und Energie gehabt, da schon auf Instagram oder Facebook aktiv zu sein. Das kam dann erst später, als ich dann auch anfing, die Sache so aufzuarbeiten. Da war das dann für mich irgendwie eine Plattform, wo ich mich mitteilen konnte, in Bildern, in Texten, kleinen Videos und habe darüber dann auch wundervolle Menschen kennengelernt, mit denen man sich dann austauschen konnte, die einem Tipps gegeben haben.
Ich finde es auch total wichtig, diesen Austausch dann auch zu haben, also gerade dann auch von Betroffenen, also dass du natürlich da auch nicht ein Vorbild bist, aber dass du da eben auch mutig vorangehst und dass sich dadurch dann auch viele angesprochen fühlen und dir dann dir dann ja auch schreiben können und erfahren, Mensch Sebastian, wie bist du denn damals damit umgegangen dann auch, ne? Oder ich bin jetzt gerade mitten in der Therapie, hast du irgendwelche Tipps für mich? Und da gibt es eben, klar, es gibt schon einige Krebsprofile, die über Darmkrebs auch sprechen, aber eigentlich auch viel zu wenig, oder?
Also Darmkrebs habe ich im Grunde nur einer Person kennengelernt, die offen darüber spricht. Esther, die ja auch schon bei dir im Podcast war.
Ja, die aber, den Felix Bühler Award bekommen hat.
Genau. Aber ansonsten gibt's da kaum was. Also ich habe jedenfalls auch bei meiner Suche nichts gefunden, wo jemand über diese Methode mit diesem Peristin-Plus-System von Koloplast berichtet, wo man halt selber bestimmt, wann der Darm halt entleert wird, diese Methode. Und ja, nee, es gibt wirklich wenig, die über Darmkrebs so reden.
Ja. Was würdest du dir denn wünschen für die Zukunft, also von deiner Seite aus, was jetzt so diese medizinische Seite auch betrachtet, aber vor allem auch die ja Enttabuisierung zum Beispiel?
Also ganz wichtig ist für mich, dass man weiterhin offen darüber redet. Also,
ja, absolut.
Dass
ja,
ich dann stimmt. wirklich sage, dass ich abends halt jetzt immer anderthalb Stunden im Bad bin, mir dann Katheter einführen muss, um dann halt den Darm zu entleeren. Weiter offen darüber sprechen kann, dass ich halt stuhlinkontinent bin, dass ich halt durch die OP halt auch nicht halten kann. Wenn es passiert, dann passiert's. Also da müssten eigentlich noch viel mehr Menschen rauskommen
darüber und darüber sprechen.
Mir geht's genauso und generell über Krebs. Also ist ja wirklich noch so, dass Krebs immer noch so ein Tabuthema ist. Also, weil jemand mir auch am Anfang gesagt hat, Sebastian, du siehst gar nicht aus wie ein Krebskranker, wo ich den dann angeguckt habe und gesagt habe, wie soll ich denn aussehen? Also tot oder?
Das ist ja so das Erscheinungsbild.
Dass viele wirklich mit Krebs immer noch in Verbindung bringen. Schwacher Mensch, blass, eingefallen, abgemagert.
Glatze.
Und eh bald nicht mehr da. Also das habe ich halt gemerkt draußen im Umfeld. Also, dass man auch den anderen die Angst nehmen muss. Also, dass man mich genauso anfassen kann wie einen gesunden Menschen. Also, ich bin dadurch nicht aus Zucker oder.
Nee, überhaupt nicht.
Oder auch, dass
es
aus den Köpfen rausgeht. Dass man nicht immer das Gefühl hat, die denken jetzt, wir jammern. Also, weil so einen Menschen habe ich auch halt kennengelernt, die dann gesagt, ach, jammer nicht anderen, die geht's viel schlechter als dir. Und wo ich auch so denke, es hat doch aber nichts damit zu tun. Weil ich fühle mich jetzt schlecht. Das heißt ja nicht, dass die anderen sich nicht schlecht fühlen, aber ich möchte das jetzt mitteilen und das ist wichtig für mich.
Ja, es ist ja auch eine Berechtigung. Das darf ja auch so sein, ne? Also jeder darf natürlich ja auch seine Gefühle äußern. Das ist auch ganz wichtig und darüber auch zu sprechen und dann nicht eben irgendwie alles runterzuschlucken oder so dann, ne? Natürlich sollte man nicht den Kopf in den Sand stecken und sich selber bemitleiden, ne? Aber das ist ja nochmal was ganz anderes dann auch.
Da ist noch viel Arbeit zu erledigen, damit das ankommt, glaube ich, in der Gesellschaft.
Definitiv. Was hat sich denn verändert? Also nach der Diagnose bis jetzt, also bist du noch der Mensch, den du vorher warst? Oder gibt es jetzt auch zum Beispiel Dinge, die du jetzt anders machst wie vorher?
Also ich bin nicht mehr wie vorher, also in keinster Weise, weil ich stelle mich jetzt halt wirklich an den Anfang, sage, jetzt auch, wenn ich keine Lust habe auf ein Treffen, auf eine Verabredung oder auf ein Mittagessen, sage ich nein.
Ja.
Ich mag nicht. Also,
ja, verstehe. Es
gibt nichts. Oder wenn man sich mit mir verabreden will, dann sage ich auch, also wir können uns jetzt verabreden, aber es kann sein, dass ich in dem Moment oder an dem Tag halt meine, ich muss was anderes machen, was mir mehr gibt. Dann ist es so. Also ich halte Verabredungen schon ein, aber ich bin jetzt halt wirklich so, dass ich Nein sage, auch Verabredungen absage, weil es mir mehr gibt, in den Wald zu gehen oder mit dem Van loszufahren.
Mhm.
Und die Welt sehe ich mit ganz anderen Augen. Also für mich ist vieles nicht mehr selbstverständlich, was früher selbstverständlich war.
Ja.
Bin dankbar, dass ich fließend Wasser habe, dass ich was zu essen habe, ein Dach über dem Kopf, eine Decke, Hunde, also so Sachen, die wirklich nicht selbstverständlich sind.
Sehr schön.
Und ich bin dankbar auch wirklich über die Möglichkeiten, die wir hier haben.
Ja.
Mit der Medizin, der Krebsforschung.
Ja,
also.
Definitiv. Ja. Ja, ich finde, es ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, auch für die Zuhörer da draußen, auch das mal zu verstehen, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist. Ne? Also gerade, dass wir hier in Deutschland so ein privilegiertes Land sind, wo wir eben auch diese Behandlungen alle bekommen, wo das auch die Krankenkassen zahlen. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist immer ganz, ganz wichtig auch zu sagen, keiner weiß, was für 2026 ist. Aber gut, so weit sind wir auch noch nicht. Keiner von uns kann in die Zukunft schauen.
Ja, zum Glück.
Ja, absolut. Aber es ist eben auch so, wie du sagst, sich an diese kleinen Dinge zu erfreuen dann auch. Ne? Wenn morgens die Sonne scheint, wenn der Himmel blau ist, wenn man jetzt ja. gerade bei der schönsten Jahreszeit im Herbst dann auch rausgeht, die schönsten Farben anschaut dann auch. Es ist nichts mehr selbstverständlich. Und ich glaube, dass das nicht nur für diejenigen wichtig ist, die eine Krebsdiagnose durchlaufen haben, sondern für jeden Menschen. Das Leben ist nicht selbstverständlich. Und dass wir da wirklich auch einfach mal andere Gedanken haben sollten. Es ist mir auch immer eine Herzensangelegenheit, auch wirklich darüber zu sprechen und auch einfach mal, ja, Danke zu sagen, dass man hier sein darf. Und das ändert halt auch total viel in dir selber, aber vor allem auch, ja, im Äußeren.
Halt nur schade, dass man halt durch so einen schmerzlichen Einschnitt
natürlich.
Im Leben
ich weiß.
Halt vor Augen geführt bekommt, wie endlich alles ist und dass es wirklich nicht selbstverständlich ist und dass morgen alles vorbei sein kann.
Mhm. Ja.
Und man sich doch dann wirklich auf das konzentrieren sollte, was einem gut tut, was man machen möchte. Und ja, es gab in mir dann wie so ein kleines Feuerwerk, wo ich dann wirklich so gedacht habe, wow, es ist so schön zu sagen, ich mache heute das und schiebe es jetzt nicht mehr 3 Wochen vor mir her. Sondern man sollte dann wirklich die Sachen machen, wenn man sie machen will.
Mhm.
Und so war es auch mit diesem Camper-Van. Also ich wollte vor der Diagnose schon so ein kleines Wohnmobil haben. Dann kam das nun dazwischen, dann wo man so dachte, na, komme ich da durch?
Mhm.
Wird die Zeit? Und dann war aber der Moment gekommen, wo ich in so einem Auto saß und gesagt habe, den nehme ich jetzt. Und
Gut. Das
war mit die beste Entscheidung. Also
hab's
den Leuten nicht bereut und so dieses kleine Stück Freiheit, was man auch hat.
Mm. Mm.
Also man sollte wirklich nichts mehr rausschieben. Man sollte das machen, was man will.
Das hast du total schön gesagt. Ich würde noch total gerne wissen, und das interessiert bestimmt auch die Zuhörer, wird es jetzt immer für dich so sein, dass du einen Katheter brauchst oder ist das jetzt erstmal nur vorübergehend?
Also so wie es momentan aussieht, werde ich den halt noch eine Zeit lang benötigen. Und also ich hoffe ja, dass dann das Beckenbodentraining was bringt, dass man irgendwann, Entschuldigung,
alles gut,
auch den Stuhl wieder halten kann. Aber das Problem ist halt auch oft, wenn der Stuhl dünnflüssig ist, dann merke ich es ja noch nicht mal, dann habe ich es in der Hose oder im Bett. Im Bett liegt ja jetzt auch immer eine Unterlage, damit nicht immer gleich alles auf die Matratze.
Mhm.
Und wenn es jetzt halt fester ist, dann schaffe ich es schon auf Toilette. Aber ich muss halt dann auch losgehen, weil lange kann ich selbst das nicht halten. Froh, mit diesem Euroschlüssel ausgestattet zu sein, wo man dann wirklich auf die Behindertentoiletten gehen kann.
Richtig auch. Ja.
Und also ich hoffe, dass es mit der Zeit besser wird, weil schön ist es nicht immer jeden Abend für 60 bis 90 Minuten dann da im Bad zu sitzen und zu hoffen, dass man gut durch die Nacht kommt, weil eine hundertprozentige Sicherheit ist es halt trotzdem nicht. Aber ich weiß erstmal, dass ich über die nächsten Stunden.
Ich finde es so wichtig, dass du das auch äußerst und dass man das auch sagen darf, ohne dass man sich jetzt irgendwie schämen muss oder so, sondern das kann ja jedem von uns auch passieren. Und deswegen ist es auch ein Privileg, darüber zu sprechen und das Ganze, so wie du es ja auch sagst, zu enttabuisieren. Das wünsche ich mir auch, dass da viel mehr Menschen wirklich drüber sprechen. Gerade die eben auch einen Darmkrebs hatten, die eine Darmoperation dann auch eben hatten, dass man sie nicht irgendwie verurteilen sollten für irgendetwas, wofür sie einfach nichts können. Sebastian, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, dass du hier warst. Wir kommen jetzt auch so langsam dem Ende zu und Wahnsinn, wie offen du auch darüber sprichst. Also ich wünsche dir von Herzen wirklich alles Gute. Freue mich immer sehr auch, deine Videos zu sehen bei Instagram.
Danke.
Und wünsche dir jetzt erstmal einen fantastischen Urlaub weiterhin und alles Gute für dich, dass du genauso bleibst, wie du auch bist. Mach weiter so und lass dich definitiv nicht unterkriegen und poste immer schön weiter auch auf Instagram, sodass ganz viele Menschen dann eben auch auf dich aufmerksam werden. Die letzten Worte gehören wie immer natürlich nur dir. Ich verabschiede mich schon mal. Dankeschön und bis bald.
Ich danke dir, liebe Kendra, für dieses tolle Gespräch und hoffe noch auf viele Folgen deines Podcasts mit vielen tollen Gästen und vielleicht dem ein oder anderen Mann. Und ich kann halt nur das nochmal sagen, was ich in dem Podcast oder in dem Gespräch jetzt schon gesagt habe. Also das Leben ist endlich und ihr solltet das machen, was euch gut tut, was euch gefällt. Und es ist egal, was andere denken, sagen. Es ist euer Leben und ich wünsche allen da draußen viel Kraft.
Ihr wundervollen Zuhörer da draußen, wenn das nicht ganz tolle Abschlussworte waren, dann weiß ich es aber auch nicht. Ich finde die Geschichte von Sebastian so berührend und dass er uns auch so offen mitgenommen hat. Wenn man ihm das auch manchmal zum Beispiel angesehen hat, dass es ihm noch relativ schwer fällt, über diese letzten Jahre auch zu sprechen und auch gerade, was eine radioaktive Chemotherapie mit sich bringt, mit Bestrahlung natürlich auch direkt, und das möchte man sich gar nicht anmaßen, darüber überhaupt nachzudenken, was er da mitgemacht hat, über 42 Tage dann eben auch bei so einer harten Behandlung, das in irgendeiner Art und Weise durchzustehen, und dennoch hat er es geschafft und möchte da draußen eben auch den Menschen sagen, wie wichtig es ist, auch selber darüber zu sprechen, also wie wichtig es auch ist, egal über jegliche Diagnosen zu sprechen, über jegliche Erkrankungen zu sprechen, das Ganze vor allem auch noch zu enttabuisieren. Jetzt habe ich hier einen Zungenbrecher und deswegen möchte ich euch das auch ans Herz legen, und es ist überhaupt keine Schande, darüber zu sprechen, auch eben über den Darm, also wenn man das auch nicht mehr halten kann, wenn man den Stuhlgang nicht mehr halten kann, weil das darf auch dazu gehören und das sollte auch dazu gehören, dass man in keiner Weise dann eben auch verurteilt wird. Und deswegen finde ich das fantastisch, dass Sebastian sich getraut hat, darüber zu sprechen, und hoffe sehr, dass ihr auf seinem Profil bei vorbeischaut. Wir verlinken hier natürlich alles in den Shownotes. Und ich wünsche dir eine fantastische Woche. Ihr lieben Männer, ihr seid angesprochen, also meldet euch sehr, sehr gerne. Und ich lade euch dann hier bei mir in den Podcast ein. In diesem Sinne, bleibt wie immer gesund und dankt vielleicht auch mal dem Tag, dass ihr hier sein dürft, dass es ein absolutes Privileg ist, hier auf der Erde zu sein. Schön, dass du da warst, und ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, und sollte das der Fall sein, dann abonniere doch gerne den Podcast, um eine Folge zu verpassen. Und wenn du auch Lust hast, das ist alles ehrenamtlich, was ich hier mache, freue ich mich natürlich auch über jegliche Unterstützung. In diesem Sinne, hab's fein, wir sehen uns, bis ganz bald und ciao.